请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Benedikt Kroll. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 1. Juli 2026, für Sie im Programm. Zunächst die Tagesnachrichten. Im Anschluss Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller. Heute hören Sie von der Autorin Hilda Heu über die Rezeption ihres Buches Mother Tongue in Deutschland und in Taiwan. Zuletzt hören Sie das Wirtschaftsmagazin mit Elon Huang. Heute geht es darum, wie Shopee Taiwans Handelslandschaft umbaut. Nun zunächst die Nachrichten. Taiwans Auslandshilfe kündigt strategische Neuausrichtung an. Paraguay knüpft möglichen China-Handel an bestehende Taiwan-Beziehungen. Und Schweizer Wirtschaftsvereinigung sieht Taiwan als wichtigen Forschungs- und Entwicklungsstandort. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der Taiwanische Fonds für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, auf Englisch kurz ICDF, hat sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Aus diesem Anlass kündigte Außenminister Lin Jialong umfassende Strukturreformen der staatlichen Hilfsorganisation an. Kern der Neuausrichtung ist ein von der Regierung unterstützter Strategiewechsel. Künftig soll die Entwicklungshilfe durch gezielte Investitionsmodelle ergänzt und auf vier neuen Säulen gestützt werden. Kapazitätsausbau, gesellschaftliche Stärkung, intelligente Lösungen und gemeinsamer Wohlstand. Der Außenminister bezeichnet dies als das neue Taiwan-Modell. Um weltweit flexibler agieren zu können, plant das taiwanische Außenministerium zudem, bisherige technische Auslandsmissionen zu eigenständigen lokalen Büros aufzuwerten. Lin betonte den historischen Wandel des Landes. Taiwan, das nach dem Zweiten Weltkrieg selbst auf amerikanische Unterstützung angewiesen war und 1959 erst eigene Agrarmissionen nach Vietnam entsandte, sei heute als globaler Technologieführer vom einzigen Hilfsempfänger zu einem wichtigen Geberland gereift. Aktuell engagiere man sich etwa bei der Frauenförderung in den verbündeten Staaten Paraguay und Belize sowie beim Wiederaufbau in der Ukraine. Führende ausländische Diplomaten in Taipei begrüßten das Engagement. Raymond Green, Direktor des amerikanischen Instituts in Taiwan, hob die Transparenz der taiwanischen Projekte hervor. Der Leiter des Europäischen Wirtschafts- und Handelsbüros in Taipei, Lutz Güllner, betonte die inhaltliche Überschneidung der taiwanischen Projekte mit der Global Gateway-Strategie der EU. Der japanische Repräsentant Kazuyuki Katayama lobte das Engagement, durch das Taiwan fortwährend beweise, ein verantwortungsvolles und handlungsfähiges Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu sein. Paraguay, Taiwans letzter verbliebener diplomatischer Verbündeter in Südamerika, schließt Handelsbeziehungen mit der Volksrepublik China nicht aus. Zwingende Voraussetzung dafür sei jedoch, dass dies nicht auf Kosten der offiziellen Beziehungen zu Taiwan geschehe. Das erklärte der paraguayische Außenminister Rubén Ramírez am Sonntag am Rande eines Gipfeltreffens des südamerikanischen Wirtschaftsblocks Mercosur nahe der Hauptstadt Asunción. Hintergrund dieser Äußerung ist ein Vorstoß des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva. Dieser hatte während des Gipfels angedeutet, dass der Mercosur künftig auch Handelsgespräche mit Peking anstrebe. Das Staatenbündnis hatte erst kürzlich Verhandlungen mit Japan aufgenommen und im Januar ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union auf den Weg gebracht. Innerhalb des Mercosur nimmt Paraguay eine Sonderrolle ein, da es als einziger Mitgliedstaat keine diplomatischen Beziehungen zu China unterhält. Ramírez betonte, man lehne den Handel mit der Volksrepublik nicht grundsätzlich ab, solange der Beibehalt der paraguayisch-taiwanischen Beziehungen nicht als Vorbedingung in Frage gestellt werde. Das taiwanische Außenministerium reagierte gelassen auf die Aussagen. Außenminister Lin Jialong betonte am Montag in Taipei, Taiwan stehe der weltweiten wirtschaftlichen Verflechtung offen gegenüber, sofern die diplomatischen Bindungen gesichert blieben. Er verwies auf die ungebrochene Stabilität der bilateralen Beziehungen und den jüngsten Taiwan-Besuch des paraguayischen Präsidenten Santiago Peña. Durch diese gefestigte Partnerschaft werde der erfolgreiche Export des taiwanischen Modells der Zusammenarbeit in verbündete Staaten weiterhin gewährleistet. Inmitten der weltweit durch künstliche Intelligenz getriebenen industriellen Umstrukturierung rückt Taiwan zunehmend in den Fokus der Schweizer Wirtschaft. Nach Einschätzung der 2024 gegründeten Schweizerisch-Taiwanischen Wirtschaftsvereinigung, im Englischen abgekürzt STBA, bietet das Land weit mehr als nur seine Rolle als globaler Knotenpunkt für Halbleiter und KI-Lieferketten. Vielmehr berge Taiwan das Potenzial, sich als idealer Standort für asiatische Forschungs- und Entwicklungszentren sowie für die Prototypenentwicklung von Schweizer Unternehmen zu etablieren. In einem Interview mit der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA betonten der STBA-Vorsitzende Nathan Kaiser und Vorstandsmitglied Sebastian Blättler die strukturellen Vorzüge Taiwans. Neben dem umfassenden Schutz geistigen Eigentums und einem hochqualifizierten Talentpool weist es eine hohe wirtschaftliche Freiheit auf. Taiwan verfüge nicht nur in der KI- und Halbleiterproduktion über globale Spitzencluster, sondern sei auch im Maschinenbau, der Biotechnologie sowie der Pharma- und Medizintechnik hoch entwickelt. Die neue Wirtschaftsvereinigung versteht sich als dringende benötigte Plattform, um die wachsenden Aktivitäten Schweizer Große- und Mittelständler in Taiwan zu bündeln. Die wirtschaftliche Annäherung soll dabei in beide Richtungen funktionieren. Während Schweizer Firmen Taiwan als verlässlichen Outsourcing-Partner für Entwicklungsprojekte nutzen können, bietet die Schweiz taiwanischen Unternehmen ein ideales Tor zum europäischen Binnenmarkt. Abseits des Hochtechnologiesektors sieht die STBA zudem erhebliches Potenzial für bilaterale Kooperationen im stark wachsenden Tourismusmarkt. Beide Volkswirtschaften stehen laut der Vereinigung vor ähnlichen makroökonomischen Herausforderungen. Ein traditionell starker Schweizer Franken und ein tendenziell aufwertender neuer Taiwan-Dollar zwängen Unternehmen beider Länder dazu, im internationalen Wettbewerb nicht über Dumpingpreise, sondern über Innovation und Zuverlässigkeit zu konkurrieren. Taiwan müsse daher seine Wertschöpfungskette stetig weiterentwickeln und Produkte unter dem Label Taiwan Excellence global als Synonym für hohe Qualität etablieren. Um in dieser von KI und stetigem Wandel geprägten Wirtschaft bestehen zu können, seien künftig vor allem hochflexible Arbeitskräfte gefragt, die fundiertes Fachwissen mit ausgeprägten Sprachkompetenzen vereinen. Die taiwanische Regierung hat mit scharfer Kritik auf das heute am 1. Juli in der Volksrepublik China in Kraft getretene Gesetz zur Förderung der nationalen Einheit reagiert. Premierminister Zhou Rongtai warnte heute in Taipeh, Peking versuche mit dem Gesetz seinen Anspruch auf Taiwan juristisch zu untermauern und die 23 Millionen Taiwaner der Führung der Kommunistischen Partei Chinas zu unterwerfen. Das Gesetz sieht vor, dass Handlungen oder Äußerungen, die aus Pekings Sicht der nationalen Einheit schaden, weltweit strafrechtlich verfolgt werden können. Zhou sprach von einer grenzüberschreitenden Unterdrückung und kündigte Gegenmaßnahmen des Kabinetts an, um die Rechte der taiwanischen Bevölkerung zu schützen. Peking toleriere nicht einmal mehr die bloße Erwähnung des offiziellen Staatsnamens Republik China. Gleichzeitig forderte der Premierminister alle heimischen Parteien auf, sich unmissverständlich gegen das Gesetz zu positionieren. Auch die Festlandkommission, Taiwans zuständiges Ministerium für die Beziehungen zu Peking, äußerte sich alarmiert. Vizevorsitzender Liang Wenjie betonte, die bewusst vagen Formulierungen des Gesetzes dienten als neue juristische Waffe zur Einschüchterung. Er verwies auf frühere politisch motivierte Inhaftierungen von Taiwanern in der Volksrepublik, wie etwa des Demokratieaktivisten Li Mingzhe oder des Verlegers Fu Cha. Die zeigten, welch hohe Risiken Reisende aus Taiwan in China ohnehin schon ausgesetzt seien. Das neue Gesetz sollte nun zusätzliche Selbstzensur erzwingen. Die regierende Demokratische Fortschrittspartei, DPP, rief unterdessen die internationale Gemeinschaft zur Solidarität auf. DPP-Sprecher Li Kuncheng erklärte, das Gesetz mache die Unterstützung einer sogenannten Wiedervereinigung faktisch zur Rechtspflicht. Ziel Pekings sei es, durch die Androhung von Sanktionen einen globalen Abschreckungseffekt zu erzielen und internationale Unterstützer Taiwans mundtot zu machen. Anlässlich des 250. Unabhängigkeitstages der Vereinigten Staaten am 4. Juli wird sich Taiwan an der weltweiten Beleuchtungsaktion Freedom 250 beteiligen. Wie das amerikanische Institut in Taiwan, kurz AIT, heute bekannt gab, werden 5 markante Wahrzeichen in Taipeh und der Metropole Kaohsiung in den US-Nationalfarben Rot, Weiß und Blau illuminiert. Im Zentrum der Aktion steht der Wolkenkratzer Taipei 101. Dieser wird am Abend des 4. Juli nicht nur vollständig in den amerikanischen Farben leuchten, sondern auch eine LED-Glückwunschbotschaft auf seiner Nordfassade ausstrahlen. Weitere Lichtinstallationen und Projektionen sind im Songshan Kulturpark in Taipeh sowie in Kaohsiung am dortigen Popmusikzentrum, dem Nationalen Kunst- und Kulturzentrum Wei Wuying und am Hauptsitz des China-Stil-Konzerns geplant. Das AIT-Hauptquartier in Taipeh, Stadtteil Neihu, wird bereits seit Ende Juni und noch bis zum 5. Juli entsprechend angestrahlt. Die Freedom 250-Kampagne wird von US-Auslandsvertretungen weltweit koordiniert, um die amerikanische Gründungsprinzipien sowie gewachsene internationale Partnerschaften zu würdigen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 893,08 Punkte gestiegen, was 1,94% sind. Damit lag der Abschlusskurs bei 47.018,99. Das Handelsvolumen an diesem Freitag betrug 1,302 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 40,85 Milliarden US-Dollar bzw. 35,85 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Am heutigen Freitag bleibt es in ganz Taiwan trocken bei bewölktem bis klarem Himmel. Die Höchsttemperaturen liegen bei 32 bis 35 Grad Celsius. Am morgigen Samstag wird in ganz Taiwan durchgehender Sonnenschein bei ebenfalls 32 bis 35 Grad Celsius erwartet. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 1. Juli 2026 von Radio Taiwan International. Es folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller.
Herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Heute hört ihr den letzten Teil meines Interviews mit der taiwanisch-kanadischen Autorin Hilda Hoi. Sie lebt in Berlin und hat ein Buch darüber geschrieben, wie Englisch ihre dominante Sprache wurde und wie sie ihre chinesischsprachige Identität im Erwachsenenalter wiederentdeckte. Heute erzählt sie von den Reaktionen auf ihr Buch Mother Tongue, sowohl in Berlin als auch in Taipei. Du bist jetzt hier in Taiwan auch ein bisschen auf Buchtour. Ich war am vergangenen, ich glaube, das war Samstag, auf einer Lesung von dir. Morgen steht noch eine weitere Lesung an. Wie war denn bisher die Resonanz auf dein Buch? Welche Reaktion gab es?
Ja, ich bin sehr, sehr positiv überrascht, dass mein Buch hier überhaupt auf Interesse stoßt. Ich habe natürlich gehofft, dass die Leute hier sich für dieses Thema auch interessiert. Ich glaube, mein Buch Mother Tongue ist besonders interessant für Menschen, die zum Beispiel im Ausland gelebt haben und dann eine Beziehung gebaut habe zu verschiedenen Sprachen und auch mit dem Thema auseinandergesetzt zu müssten, welcher Teil von meiner Identität ist mit welcher Sprache auszudrücken. Zum Beispiel eine meiner Sprachlehrerinnen eigentlich bei der TCML war bei einer meiner Buchvorstellungen in Berlin und sie hat mir gesagt, sie hat viele Jahre nach der Uni in Thailand gelebt und jetzt hat sie eine andere Beziehung mit ihrer Muttersprache von Mandarin. Sie spricht jetzt Mandarin, Taiwanesisch und Thailändisch, Englisch und Deutsch. Und sie hat jetzt die Erfahrung, dass verschiedene Teile von ihrer Selbstwahrnehmung in verschiedene Sprachen aufgeteilt ist. Mhm. Genau. Bei meiner letzten Veranstaltung am letzten Samstag war meine Interviewpartnerin. Sie ist aus Taiwan, hat aber viele Jahre in der USA gelebt. Sie hat mir erzählt, dass meine Beziehung zu Mandarin ein bisschen wie ihre Beziehung zu Hakka ist, weil Hakka ursprünglich ihre Familiensprache ist, aber sie spricht das außerhalb der Familie kaum. Taiwan hat eigentlich eine sehr, sehr reiche Sprachlandschaft. Es kommt oft vor, dass Menschen verschiedenen Sprachen in der Familie hat, in ihrer Vergangenheit haben und eine Sprache ist vielleicht die Sprache von zu Hause, von Familie, eine andere Sprache ist die Sprache von Arbeit oder Karriere und ich hoffe, dass nicht nur Mother Tongue, sondern auch meine spätere Buchprojekte hier in Taiwan dann Resonanz finden wird.
Würdest du sagen, es gab unterschiedliche Reaktionen bei deinen Lesungen in Deutschland versus Taiwan? Oder ist das tatsächlich eine Sache, die uns auch verbindet, dass egal wo wir leben, wir eben diese Erfahrungen mit unterschiedlichen Sprachen gemacht haben?
Das Publikum bei meiner Veranstaltung in Berlin waren sehr, sehr divers. Ich lernte viele Leute aus verschiedenen Diaspora-Hintergründen kennen. Einige haben eigentlich sehr, sehr emotional auf meine Lesungen reagiert. In Taiwan ist das Publikum vielleicht nicht so ganz divers und bis jetzt habe ich niemand bei meiner Lesung geweint. In Berlin war das schon der Fall. Aber ja, wer weiß, ich habe bis jetzt nur eine Veranstaltung hier in Taiwan gehabt.
Ein Konzept, was du, ich glaube, eher zum Ende deines Buches vorstellst, aber was ich super interessant fand, war das Konzept einer Familiensprache, einer Family Language. Mhm. Du schreibst darüber, wie es in deiner Familie einen Begriff gab, der ja so in anderen Familien gar nicht benutzt wird, glaube ich. Das ging um Sishi, eine Art, sich zu waschen. Und ja, es würde mich sehr interessieren, ob du noch mehr über dieses Konzept sprechen würdest. Das Konzept einer Sprache, die sich innerhalb einer Familie entwickeln kann.
Ja, die Idee habe ich von einem Buch von einer italienischen Autorin genommen. Das Buch heißt auf Englisch Family Lexicon. Die Autorin heißt Natalia Ginsburg. Und das Konzept ist, dass in jeder Familie eine sehr, sehr intime, spezifische Sprache gibt. Mit zum Beispiel Begriffe oder Formulierungen oder kleine Witze, die man nur als Familienmitglieder versteht. Es ist ein bisschen wie eine Code, Shorthand. Und sobald man diese Formulierung oder Begriff ausspricht, ist eine ganze Geschichte auch dadurch ausgedrückt. In meiner Familie gibt es, also in dem Buch habe ich über diesen Begriff Sishi geschrieben. Und ich weiß nicht, wovon dieser Begriff kommt. Bestimmt aus der Mutter von meiner Mutter. Aber ob sie den Begriff von ihrer Mutter gelernt habe, weiß ich nicht. Es kam irgendwohin aus China, irgendwo. Für uns ist es wie eine Abkürzung. Sobald ich mich an den Begriff erinnere, denke ich an meine Kindheit, als Kleinkind zu sein, als meine Mutter mich in der Badewanne abends, you know, sauber macht.
Also du hast lange Zeit deine Einschulung an der American School hier in Taipei als Scheideweg für deine sprachliche Entwicklung betrachtet. Du schreibst im Buch, dass diese Entscheidung, dass Englisch deine dominante Sprache werden würde, eigentlich schon früher angelegt war. Trotzdem schreibst du auch über eben diese Entwicklung deiner Sprachfähigkeiten durch den Besuch der American School. Und deine Mutter hatte das damals entschieden, weil sie eine bessere Zukunft für euch wollte, auch mit Hinblick auf das taiwanische Schulsystem, was ja sehr hart ist. Hast du mit deinen Eltern im Erwachsenenalter nochmal über diese Entscheidung gesprochen und wie blickst du heute auf diese Entscheidung?
Ich habe vielleicht ein paar Mal mit meinen Eltern darüber gesprochen. Es ist kompliziert, weil wenn man die Entscheidungen von den Eltern irgendwie hinterfragt, kann es wie Kritik vorkommen. Ich verstehe ganz, warum besonders meine Mutter diese Entscheidung getroffen hat. Es ist mir klar, dass für sie war ihre Kindheit in Taiwan ziemlich sehr, sehr konservativ und dass sie sehr nach Freiheit sehnte. Und für sie bedeutet Westen, Englisch, Kanada, Freiheit. Und das wollte sie ihre Kinder schenken. Ich wünsche mir sehr, dass es damals zweisprachige Schulen gab. Heutzutage gibt es auch zweisprachige Schulen in Taiwan. Wenn es damals die Möglichkeit gab, hätten meine Eltern mich wahrscheinlich dorthin geschickt. Aber damals musste man entscheiden, Englisch oder Chinesisch. Ehrlich gesagt, habe ich keine Reue, dass mein Leben diese Richtung eingeschlagen hat. Englisch als Muttersprache, als dominante Muttersprache hat mir viel, viel gegeben. Aber für mich als Autorin, aber für mich als Mensch, es ist ein großer Teil von meiner Arbeit, nach die Vergangenheit zu schauen und mich zu fragen, was hätte sein können? Was hätte sein können, wenn ich wirklich zweisprachig angewachsen bin? Wäre ich ein anderer Mensch? Das weiß ich nicht. Aber die Frage ist trotzdem für mich sehr, sehr interessant.
Als nächstes hören Sie das Wirtschaftsmagazin mit Elon Huang. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Wie wahrscheinlich in den meisten Industrieländern hat sich auch in Taiwan der Onlinehandel mehr als etabliert. Und wenn man heute in Taiwan etwas online bestellen möchte, kommt man um Shopee oder Xiaopi auf Mandarin fast nicht mehr herum. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der fast alle in Taiwan über PC Home bestellten. Doch tatsächlich ist Shopee seit einiger Zeit die größte E-Commerce-Plattform Taiwans. Mit inzwischen mehr als 3000 fast allgegenwärtigen Abholstationen, die tatsächlich inzwischen fast alle ohne Mitarbeiter funktionieren, und einer kostenlosen Versandpolitik, die die Konkurrenz erheblich unter Druck setzt, dringt das Unternehmen nun immer stärker in den stationären Handel vor. Wettbewerber von den großen Convenience-Stores-Ketten wie 7-Eleven oder Family Mart bis hin zum Supermarktbetreiber PX Mart beobachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge, wie das taiwanische Magazin Commonwealth schreibt. Und so soll es in den nächsten Episoden des Wirtschaftsmagazins um die größte E-Commerce-Plattform Taiwans gehen. Shopee wurde tatsächlich 2015 in Singapur eröffnet und auch wenn man in Taiwan schon vorher über die Plattform bestellen konnte, fand Shopee 2020 dann mit den ersten, damals noch bemannten Abholstationen seinen Weg nach Taiwan. Und wie oben schon erwähnt, hat es sich inzwischen zur größten E-Commerce-Plattform Taiwans entwickelt, mit manchmal tatsächlich erstaunlichen Angeboten. So habe ich zum Beispiel schon die Streichcreme von DM oder Rotkohl und Sauerkraut von Kühne gefunden. Und Shopee kämpft mit allen Mitteln um die Marktmacht, so sieht es aus. So hat das Unternehmen laut Commonwealth Anfang dieses Jahres nahezu unbemerkt eine neue Runde im Wettbewerb des taiwanischen Einzelhandels ausgelöst. Das Unternehmen kündigte nämlich an, den Versand landesweit kostenlos anzubieten. Kunden mussten nun weder Gutscheine sammeln, noch einen Mindestbestellwert erreichen oder auf die bisherigen Versandaktionstage, zum Beispiel am Mittwoch und Samstag, warten. Stattdessen konnten sie nun jederzeit bestellen. So zumindest die Ankündigung Shopees. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Verkäuferverbände warfen Shopee vor, die Versandkosten auf die Händler abzuwälzen. Konkurrenten kritisierten, der kostenlose Versand sei keineswegs bedingungslos, da in vielen Fällen weiterhin Mindestbestellwerte gelten würden. Händler von Sammelfiguren der Marke Pop-Up erklärten zum Beispiel öffentlich, ihre Gewinnmargen ließen sich unter diesen Bedingungen kaum aufrechterhalten. Wochenlang dominierte diese Kritik die Diskussion innerhalb der Branche. Shopee blieb jedoch bei seinem Kurs. Wenn wir die Verbreitung des Online-Handels weiter steigern wollen, was fehlt dann noch? Fragt Vincent Lee, Vizepräsident sowie Geschäftsführer von Shopee Taiwan und den Philippinen. Die Versandkosten seien nach wie vor das größte Hindernis beim Abschluss eines Kaufs. Damit kostenloser Versand für Kunden selbstverständlich werde, müsse er für sämtliche Händler gelten und nicht nur für einen Teil davon. So wird Vincent Lee vom Magazin Commonwealth zitiert. Die Entscheidung über den kostenlosen Versand war aber keineswegs spontan. Schon vor Einführung der neuen Regelung waren bereits rund 80% aller Bestellungen über irgendeine Form von kostenlosem Versand abgewickelt worden. Interne Auswertungen zeigten, dass solche Aktionen die Umsätze durchschnittlich um 30-40% steigerten. In Südostasien hatten wir dieses Modell bereits eingeführt. Wir haben die Zahlen ausführlich analysiert und uns deshalb entschlossen, den Schritt auch in Taiwan zu gehen, sagte Lee. Laut Commonwealth erinnern sich viele Taiwaner noch an den ersten großen Versandkrieg, wie das Magazin es nennt, im Jahr 2017. Damals war Shopee erst 2 Jahre auf dem taiwanischen Markt vertreten und investierte mehr als 20 Milliarden Taiwan-Dollar in Versandsubventionen, um möglichst schnell Marktanteile zu gewinnen. Damit wurde der gesamte taiwanische Onlinehandel umgekrempelt. Insbesondere der damalige Marktführer PC Home, den ich ja schon genannt hatte, wurde von der Offensive überrascht. Damals kaufte sich Shopee seine Marktposition praktisch mit Geld, so Commonwealth. Heute sei die Situation grundlegend anders. Shunjiju, Assistenzprofessor für Marketing an der Yonsei University und Experte für den taiwanischen E-Commerce, wird mit der Aussage zitiert, dass die Subventionen von 2017 vor allem dazu dienten, überhaupt erst genügend Käufer auf die Plattform zu bringen. Inzwischen verfüge Shopee jedoch über eine ausgereifte Infrastruktur und habe ein Betriebsmodell entwickelt, das die Logistikkosten erheblich senke. Shopee hat zunächst seine Abläufe optimiert und nutzt den dadurch gewonnenen Kostenvorteil nun strategisch. Es handelt sich weniger um eine Subvention als vielmehr um einen bewusst kalkulierten Kompromiss, sagte Zhu. Nach Ansicht von Branchenexperten befindet sich Shopee heute in einer deutlich stärkeren Ausgangsposition als noch vor einigen Jahren. Erstens das Sortiment. Shopee verfügt bereits über das größte Produktangebot aller E-Commerce-Plattformen Taiwans und muss daher kaum befürchten, Käufern andere Plattformen zu verlieren. Einige der Angebote habe ich ja schon erwähnt. Zweitens die Händler. Viele Verkäufer sind inzwischen stark von Shopee abhängig. Selbst wenn die Plattform ihre Gebühren erhöhen sollte, lohnt sich ein Wechsel für viele kaum. Ein Händler, der kleine Importwaren aus Südkorea verkauft, bringt es auf den Punkt. Selbst wenn Shopee keine Provision verlangen würde, was sollte ich ohne den Kundenverkehr machen? Allein das Einstellen der Produkte bedeutet schon einen erheblichen Aufwand. Das klingt tatsächlich ähnlich wie Uber Eats oder Food Panda. Auch hier sind die Verkäufer bzw. Restaurants inzwischen so abhängig von den Essenslieferanten, dass sie bei fast allem, was Uber Eats oder Food Panda zum Beispiel entscheiden, mitgehen müssen. Aber zurück zu Shopee und seinem dritten Wettbewerbsvorteil, nämlich das eigene Logistiknetz. Während Shopee früher auf die Zusammenarbeit mit Convenience Stores wie die allgegenwärtigen 7-Eleven oder Family Mart oder Einzelhändlern wie PX Mart angewiesen war, verfügt das Unternehmen heute über ein eigenes Netz von mehr als 3000 Abholstationen. Sollte das derzeitige Expansionstempo anhalten, dürfte laut der Einschätzung von Commonwealth dieses Netz bereits im Laufe des kommenden Jahres dichter sein als das von Family Mart und zu den größten Abholsystemen Taiwans gehören. Tatsächlich kann man diese Expansion selbst live auf den Straßen hier in Taipeh erleben. Denn in fast jeder größeren oder auch kleineren Straße ist in der letzten Zeit eine Shopee-Abholstation aufgemacht worden. Wie ich schon erwähnt hatte, waren in den ersten Jahren in diesen Abholstationen noch Mitarbeiter beschäftigt, die den Kunden die Lieferungen heraussuchten und die möglicherweise noch ausstehenden Bezahlungen entgegennahmen. Inzwischen sind die Abholstationen meistens ohne Mitarbeiter und nur mit lauter verschließbaren Fächern ausgestattet. Wenn man nun ein Paket abholen möchte, muss man nur seine Handynummer in den dafür vorgesehenen Kiosk eingeben. Und falls man nicht schon während des Bestellprozesses bezahlt hat, hat man nun die Möglichkeit, über den Kiosk in der Abholstation seine Lieferung zu bezahlen. Dann öffnet sich automatisch ein Fach, in dem das entsprechende Paket liegt und man kann es aus dem Fach nehmen. Noch werden die Pakete von Mitarbeitern angeliefert und in die Fächer gefüllt. Es ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, wann diese Pakete dann per Drohne angeliefert werden. Doch egal, wie die Pakete angeliefert werden oder wie man die Pakete von den Abholstationen abholen kann, mit seinen fast 3100 Stationen hat Shopee seine zentrale Abhängigkeit von den traditionellen Handelsketten weitgehend überwunden. Weiter mit Shopees Geschichte bzw. Weg in die Zukunft geht es in der kommenden Woche, wenn es unter anderem um die Frage geht, ob Shopee den Convenience Stores oder 24-Stunden-Läden wie 7-Eleven, Family Mart oder Highlife den Rang ablaufen könnte. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 1. Juli 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rte.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie Nachrichten, alle weiteren Programmbeiträge und Links zu Facebook, Instagram und YouTube. Außerdem sehen Sie auch eine Übersicht unserer Podcast-Angebote, die über die üblichen Streaming-Dienste zur Verfügung stehen. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Benedikt Kroll.